Lasst uns an der Stelle Gott darum beten, bitten, dass er zu uns redet und wir verstehen, was er uns sagen will. Herr, viele Dinge gehen uns durch den Kopf und durchs Herz. Bring sie jetzt zur Ruhe und zum Stehen, damit wir unseren Blick auf dich richten können, unsere Ohren auf dich, um zu hören, was du uns sagen willst. Segne an uns dein Wort. Amen. Ich lese nochmal den zweiten Teil vom Predigttext aus Matthäus Kapitel 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Erquicken, Ruhe finden. Schön wär's, oder? Die ganze Woche Stress. Ich denke, ihr kennt das alle. Wer im Arbeitsleben steht, aber auch die Rentner versichern immer wieder unisono, es hört nicht auf. Jedenfalls nicht eher, als bis die Enkel eine Fahrerlaubnis haben. Und die Jugend, die hat auch ihren Stress mit Schule und mit verschiedenen Aktivitäten und natürlich mit dem Handy, selbstverständlich mit den sozialen Medien. Man darf ja nichts verpassen und man ist ständig in Bewegung. Der Tag müsste wenigstens 36 Stunden haben und dann noch ein paar Stunden für die Nacht. Oder man müsste was weglassen. Aber was? Die Schule, da wird einem immer gesagt, das ist das Wichtigste, damit man mal einen guten Beruf bekommt. Die Arbeit, ja, das wissen wir ja alle, dann fehlt es am Geld. Im Haushalt ein bisschen kürzer treten, das will sich auch keiner nachsagen lassen, dass nicht alles blitzblank ist und alles top und dass nicht für einen Geburtstag alles perfekt vorbereitet ist und die Gäste nichts auszusetzen haben. Beim Sport, ja, aber dann wird es nichts mit der Traumfigur und mit der Fitness bis ins hohe Alter. Bei Freunden kürzer treten, aber das weiß man ja, wenn man das tut, dann hat man bald keine mehr. Oder beim Hobby, bei der Freizeit Abstriche machen. Aber dann sagt man sich ja manchmal, wozu lebe ich überhaupt? Ich arbeite die ganze Zeit, ich rackere mich ab, ich mache mir einen Buckel krumm und dann habe ich nicht mal Zeit, mal für mich irgendwas Schönes zu machen, was mir Spaß macht. Dann haben manche noch die Landwirtschaft, Erdbeeren haben die einen, Wachteln die anderen. Es gibt immer mehr als genug zu tun. Am ehesten kann man vielleicht noch einsparen bei der Zeit für Gott. Ich weiß, das sagen wir nicht, aber so sieht es doch oft aus. Da kann man doch mal, da kommt es doch immer wieder ein bisschen kürzer, als man eigentlich geplant hatte. Die Zeit zum Beten, die Zeit zum Bibellesen, vielleicht auch die eine oder andere Veranstaltung oder Gottesdienst. Klar, Gott ist eigentlich das Wichtigste, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das kann man ja auch mal verschieben oder später nachholen. Und vielleicht erscheint es einem manchmal unbewusst oder auch bewusst so, dass die christlichen Verpflichtungen unseres Lebens noch zusätzlich wie so ein Klotz am Bein hängen. Da muss ich ja noch Bibel lesen, da habe ich ja noch nicht gebetet, da gibt es den Kreis, zu dem ich gehöre oder die Aktivität oder die Verpflichtung, die Chorprobe, die ansteht, zum Beispiel der Gottesdienst. Eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Es gibt noch so viel zu tun und denke, ich muss aber ja doch, weil es gehört ja nun mal dazu. Und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Oder ich sage mir, eigentlich kann ich da nicht auf Dauer verzichten. Ich brauche das für meinen Glauben, soll meine Verbindung zu Jesus nicht in die Brüche gehen. Wenn ich das Beten, wenn ich den Kontakt mit Gott, wenn ich das Bibellesen weglasse, bin ich ja wie ein Autofahrer, der sagt, ich habe heute so eine weite Strecke zu fahren, da habe ich keine Zeit, noch zwischendurch zu tanken. Oder wenn der Rennfahrer sagen würde, ich bin gerade in Führung, ich fahre jetzt nicht zum Boxenstopp, das nimmt mir zu viel Zeit, dann fahren die anderen vorbei, ich ziehe jetzt einfach durch. Oder wenn man bei einer Wanderung sagt, wir haben heute so einen weiten Weg, da kann ich unmöglich noch eine Wasserflasche mitschleppen. Wir wissen, ohne den Glauben, ohne die Beziehung zu Gott, ohne die Punkte im Leben, die unser Glaube hat, um aufzutanken, dann macht die Beziehung zu Gott bald schlapp und wir verlieren sie. Schön, dass es dann auch so Top-Angebote für einige Christen gibt. Man kann die Losung hören bei einer App, auf einer App während dem Zähneputzen. Man kann den Bildschirm schon so einstellen, dass da immer Bibelworte erscheinen, wenn man die kurz liest, bevor man dann wieder in das Programm geht. Dann hat man ja auch etwas für seinen Glauben getan. Oder ein kurzes Gebet am Abend vorm Einschlafen oder beim Einschlafen. Oder wenn es mal mit dem Gottesdienst nicht klappt, dann stellt man eine Lobpreis-CD an oder die auf Spotify, die Lobpreis-Seite. Und dann kann man nebenbei noch das Essen vorbereiten oder das Haus putzen und hat beides unter einen Hut gebracht. Liebe Gemeinde, es geht nicht um die Frage, wie viel geistliche Aktivitäten man machen muss, wie viel Zeit man in Minuten oder Stunden verbringt mit Gott in der Woche oder am Tag oder ab wann man sagen kann, man ist kein richtiger Christ mehr. Auch nicht um die Frage, nicht zuerst um die Frage, wie viel nötig ist, um den Kontakt mit Jesus zu halten, sondern eigentlich geht es um einen Perspektivenwechsel, dass Jesus nämlich etwas tausendmal Besseres für uns hat und dass die Zeit mit ihm kein Klotz am Bein ist und auch kein superschnell Imbiss, wo man schnell die geistliche Energie aufnimmt und dann weiter keine Zeit verlieren, dass Gott überhaupt nicht irgendetwas ist, was man noch reindrücken muss in den Tag und in die Woche und in das Leben, sondern was ganz und gar anders, genau das, was wir eigentlich alle brauchen, je mehr wie größer unser Programm ist, je höher unser Stresslevel ist, umso dringender brauchen wir genau das. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Um Erquickung geht es, um nicht um einen weiteren Programmpunkt, sondern um die nötige Erquickung als Start oder zwischendurch oder als Abschluss. Zeit der Ruhe, Zeit der Entspannung, Erholung für die Seele. Und wie soll das gehen? Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Joch ist ja etwas, was man heute nicht mehr so oft sieht und auch in der Landwirtschaft normalerweise nicht mehr verwendet. Ein Joch haben die Zugtiere, zum Beispiel der Ochse, über die Schultern, über den Hals bekommen. Und an dieses Joch könnte man Lasten ranhängen oder drauflegen oder eben einen Wagen anhängen, den der Ochse oder der Esel oder das Maultier zieht. Und man kann über das Joch die Tiere dann auch lenken. Oftmals spannt ein Joch auch zwei Tiere zusammen, sodass sie die Kraft verdoppeln, so etwas wie ein Zweizylinder praktisch in der traditionellen Landwirtschaft. Ein Joch ist also etwas, was das Zugtier oder das Lasttier auf den Schultern trägt und wo dann die Lasten dranhängen. Was das Tier einengt, aber ihm auch die Möglichkeit gibt, etwas zu bewegen. Und eigentlich sind wir ja irgendwie alle im Joch eingespannt. In der Schule, zu Hause, in der Hauswirtschaft und Familie, bei Freunden, in der Kirchgemeinde sicherlich viele auch, auf Arbeit sowieso. Aber auch die Sorgen, die wir tragen, sind ein Joch, der Charakter, den wir haben, die Lebensgeschichte, die uns prägt, die Gesellschaft, in der wir leben, das alles ist wie so eine Art Joch, das auf unseren Schultern liegt und das uns in gewisser Weise einengt, aber uns auch Lasten anhängt. Und wir selbst sind ja auch Leute, die uns das Joch auflegen, indem wir sagen, ich muss oder ich will das schaffen oder ich kann das in den Griff kriegen und jetzt stemme ich an und jetzt mache ich das. Die Frage ist nicht, ob man ein Joch trägt, sondern welches Joch man trägt und tragen will. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und wenn er das sagt, meint er, wenn wir uns das bildlich vorstellen, wenn ich jetzt vor einem Ochse stehe und sage, nimm mein Joch, dann muss dieser Ochse erstmal das andere Joch runternehmen. Man kann nicht zwei Joche tragen. Wenn Jesus uns sein Joch anbietet, dann bietet er uns zunächst auch erstmal an, dass wir das andere Joch, das gerade auf unseren Schultern lastet, runternehmen können und runter machen können. Dass wir uns erst einmal strecken können und dehnen, unseren Hals lang machen und feststellen, ich lebe ja noch. Es hat mich noch nicht erdrückt, ich bin noch da. Und dann zeigt uns Jesus, dass das Joch nicht unseren Wert oder unsere Person ausmacht. Dass wir für ihn nicht wertvoll sind, indem wir dieses oder jenes Joch tragen oder diese oder jene Lasten stemmen, dass wir mitziehen, dass wir etwas bewegen, dass wir belastbar sind. Sondern Jesus sagt uns, du bist wertvoll, so wie du bist. Ich habe dich lieb. Ich freue mich, dass es dich gibt. Und ich freue mich, dass du zu mir kommst. Ich habe Zeit für dich und ich bin für dich da, jetzt und immer. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir finden Ruhe der Seelen, wenn wir von Jesus lernen, demütig zu sein. Und demütig zu sein heißt zuerst einmal, ich kann nicht alles. Ich kann auch nicht alles schaffen. Ich muss nicht das Größte, das Beste vollbringen. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles haben. Ich muss nicht alles richtig machen. Ich muss nicht bei allem dabei sein. Ich muss keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Warum? Weil ich das Wichtigste schon habe. Und weil ich das einzig wirklich Wichtige schon habe. Und zwar das, was mir Jesus gibt, Jesus selbst. Seine Liebe, seine Nähe, seine Freundschaft. Aber hat nicht Jesus gesagt, er will uns auch ein Joch auflegen? Ja, aber ein ganz anderes Joch. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. In der lateinischen Bibel, macht jemand Latein? Vorsichtig nicken. In der lateinischen Bibel steht, mein Joch ist sanft, suave. Was heißt suave? Suave, also suavis ist ein Adjektiv. Das heißt eigentlich süß. Und suave ist das Neutrum, also das Süße. Und das bedeutet gleichzeitig Kuss. Also Kuss heißt suave, das Süße. Und in der lateinischen Bibel heißt es eigentlich, also wenn wir es dann wieder zurück übersetzen ins Deutsche, mein Joch ist süß oder mein Joch ist ein Kuss. Also das Joch, was Jesus uns auflegt, ist ein Joch der Liebe, die Liebe zu ihm und zu den Menschen. Liebe hilft tragen, ein Joch hilft tragen, also wenn ein Tier etwas tragen soll ohne Joch, dann ist es Mist, weil dann verletzt es sich, das reibt an der Schulter, das rutscht ab und das ist weder für den Bauer oder den Kutscher, noch für das Tier, noch für die Last gut. Aber dieses Joch von Jesus ist süß, es ist wie ein Kuss. Trotzdem ist es ein Joch. Also wenn ich jetzt den Satz sagen würde, für alle, Achtung, alle Ehepaare, verheiratet zu sein, verpflichtet, seinen Partner täglich zu küssen. Stimmt das? Ist ein bekloppter Satz, weil natürlich gehört es dazu und doch als eine Verpflichtung ist es ja völlig behuppt. Ein Ehepaar kam mal zu einem Psychiater und die kamen zusammen, älteres Ehepaar, und der Mann sagte, ja, meine Frau, die sitzt immer bloß da, die sagt gar nichts mehr und die kann gar nicht mehr lachen und wirkt immer so niedergeschlagen, hat gar keine Energie mehr und unterhalten sich ein bisschen. Die Frau sagt wenig dazu, der Mann erzählt. Und plötzlich sagt der Psychiater, ich habe eine Idee. Dann geht er um seinen Tisch rum, nimmt die Frau bei der Schulter und gibt ihr einen richtigen, fetten, dicken Schmatz auf die Lippen. Man sieht, wie sich das Gesicht der Frau so ein bisschen aufklärt, ein bisschen entspannt und so. Und da sagt der Psychiater, ich glaube, das ist die Lösung. Das braucht ihre Frau mindestens zweimal in der Woche. Sagt der Mann, ja, ich könnte Dienstag und Donnerstag bringen. Also die Verpflichtung eines Ehepaares, sich zu küssen, wenn das ein Joch ist, dann ist es ein wunderschönes. Jedenfalls, wenn sich die Leute, das Ehepaar, wenn die sich noch lieben, wenn von der ursprünglichen Anziehung und der Sympathie und der Zuneigung überhaupt noch irgendwas da ist. Also mir fehlt ein Tag, also für mich ist ein Tag, an dem meine Frau mich nicht küsst, der ist für mich, das ist ein mieser Tag. Und es gibt ja so Tage, wo man Stress hat und wo man Kopf voll hat und wo zum Beispiel Geburtstage, die sind ja nicht bloß Feiertage, sondern auch Stresstage, jedenfalls für einen Teil der Familie, wo das immer kurz morgens bloß einen flüchtigen Kuss gibt. Und da gibt es mal so manchmal Tage, wo ich denke oder wo meine Frau denkt, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und wo man gerade mitten im Stress innehält und sich nochmal richtig in den Arm nimmt und umarmt und küsst und einander spürt. Und dann geht die Arbeit irgendwie auch ganz anders von der Hand, als wenn man bloß einander vorbeigerannt ist und eigentlich keine Zeit hatte. Es fehlt einem und doch denkt man, wir haben gerade anderes im Kopf. Man muss sich doch diese Zeit nehmen. Und wenn es ein Moment ist, weil wir das brauchen und weil uns das die Kraft gibt und die Ruhe und die Geborgenheit und den Frieden, den wir brauchen. Die Arbeit müssen wir doch tun. Aber die Liebe unseres Partners und die Liebe Gottes beflügelt uns und gibt allem Sinn. Von Martin Luther ist der Satz bekannt, ich weiß nicht, ob er nachgewiesen ist, aber er wird immer so tradiert, dass er gesagt hat, heute muss ich besonders viel arbeiten, also muss ich besonders viel beten. Wir denken, das ist ja umgekehrt. Es gibt Tage, wo ich viel Zeit habe, da kann ich viel beten. Und es gibt Tage, wo Druck ist, da muss ich das Beten ein bisschen kürzen, weil sonst schaffe ich ja meine Arbeit nicht. Und Martin Luther sagt genau umgekehrt, weil es so stressig ist, weil es so viel zu tun gibt, weil schwere Entscheidungen anliegen, weil ich Dinge auf den Weg bringen muss, die vielleicht nicht funktionieren, wenn ich sie aus eigener Kraft mache. Deswegen brauche ich besonders die Ruhe, den Frieden, die Liebe Gottes, die Geborgenheit, das alles, was mir Jesus schenken will und dass er durch mich diese Arbeit macht. Ich muss sagen, ich kann diese Erfahrung bestätigen. Ich habe im Laufe meiner Dienstzeit die Zeit, die ich fürs Gebet, für die Stille, für das persönliche Bibellesen, für die Verbindung mit Gott brauche, die ist eigentlich, habe ich immer wieder gesteigert im Laufe der Jahre. Und ich kann nicht sagen, dass ich dadurch unendlich viel Zeit übrig habe, aber es ist nie zu wenig gewesen. Also ich habe das Fehlen dieser Zeit nie feststellen müssen. Im Gegenteil, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich am Anfang einer Woche oder im Laufe einer Woche merke, es geht eigentlich gar nicht auf. Du hast den schönen Plan gemacht und jetzt kommt noch das dazu und diese Sache zusätzlich und das musst du jetzt auch noch reindrücken. Und dass ich dann feststelle oder immer mehr erlebt habe, dass es am besten ist, wenn ich dann sage, Gott, es ist deine Woche und deine Arbeit und dein Dienst. Ich schaffe das gar nicht. Lass dir was einfallen. Und da hat sich bis jetzt immer was einfallen lassen. Und das ist nicht nur beim Beruf des Pfarrers so, sondern das bestätigen mir auch viele Geschäftsleute, dass sie sagen, und ich habe das von mehreren Geschäftsleuten gehört, dass sie gesagt haben, seit ich als Christ in meinen Beruf gehe, klären sich viele Dinge ganz anders. Und es läuft ganz anders und ich habe einen großen Frieden drin und trotzdem gelingen die Dinge besser. Für Gott, für die Zeit mit Gott, das darf nicht das sein, was hinten dran steht, wenn ich mal noch Zeit habe, sondern das ist der Ausgangspunkt und die Basis von allem. Dass ich meine Zeit für Gott investiere. Als ich als Lehrling auf dem Bau war, da wurde mir auch sehr früh erzählt, wir hatten schon mal einen Christen hier, der hat immer Bibel gelesen auf dem Klo während der Arbeitszeit. Das ist nicht der Sinn der Sache, dass ich die Zeit meines Chefs Gott schenke, sondern es muss schon meine Zeit sein. Das wäre, wie wenn ich hier in die Kollekte gestohlenes Geld stecke und sage, ich habe es jemand anders weggenommen, der es nicht braucht und gebe es Gott. Nein, da muss ich mein Geld reinstecken in die Kollekte und für die Zeit mit Gott muss ich meine Zeit nehmen und nicht die, die meinem Chef gehört, die ich ihm schon verkauft habe oder die meiner der Schule gehört oder wem auch immer. Man kann ja auch während Religionsunterricht seine private stille Zeit machen oder so. Aber nein, es soll meine Zeit sein, die ich Gott schenke. Was können wir tun, wenn ihr jetzt nach Hause geht und sagt, ich stelle jetzt alles um, mein Leben wird ab morgen ganz anders? Kann ich euch schon versprechen, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber es fängt schon gut an, wenn ich mit dem ehrlichen Gebet den Tag beginne und sage, Herr, dieser Tag gehört dir und ich möchte ihn nach deinem Willen gestalten und mich von dir führen lassen, was jetzt dran ist, was jetzt als nächstes kommt und was ich weglasse. Und dass ich mir einen kleinen Schritt vornehme und den aber konsequent durchziehe. Also zum Beispiel, muss jeder als Beispiel, was gemeint sein könnte. Wenn man bisher keine Zeit zur Losung hatte, zu sagen, ich lese, bevor ich auf Arbeit renne, die Losung. Oder wer jetzt schon die Losung kurz liest und sagt, ist aber sowieso gleich wieder weg, da könnte vielleicht sagen, beim Frühstück mache ich das Radio aus und mache das Handy aus und lese die Losung und während ich frühstücke, denke ich darüber nach. Oder manche erzählen, dass sie auf dem Weg zur Arbeit kein Radio einschalten und die Zeit zum Gebet nutzen im Auto. Oder am Abend zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Zeit, wo mein Handy, kann man einstellen, nicht auf die eigene Initiative eingewiesen, man kann einstellen, mein Handy geht 22 Uhr aus. Und zu sagen, dann, danach, lese ich lieber nochmal in der Bibel oder bete oder nutze, lasse die Stille auf mich wirken, die Zeit mit Gott. Das sind jetzt keine Vorschriften, sondern Vorschläge, wie man einen kleinen Schritt weitergehen kann und das sich aber vornehmen, diszipliniert durchzuziehen und zu sagen, das bleibt jetzt in meinem Leben als eine kleine Veränderung, ein kleiner Schritt, um Gott Zeit in meinem Leben einzuräumen. Es geht nicht darum, den Druck zu erhöhen im Leben, sondern den Druck rauszunehmen, indem ich sage, dieser Moment gehört Gott, der ist still und da kann er an mir wirken. Es geht um die Wasserflasche für die Wanderung, es geht um das Tanken für die Autofahrt, es geht um den Boxenstopp im Formel-1-Rennen des Alltags. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.